Detektor FM. Zurück zum Thema.
Seit 5 Tagen sind wir hier am Stand N99 auf der Frankfurter Buchmesse. Wir haben mittlerweile um die 80 Interviews geführt. Die Buchmesse neigt sich so langsam dem Ende zu. Und auch wir gehen in die Endphase hier mit unseren letzten beiden Gästen, mit Raphael Buschmann und Michael Wulzinger, die das Buch Football Leagues 2, neue Enthüllungen aus der Welt des Profifußballs geschrieben haben und jetzt hier bei uns zu Gast am Stand N99 sind. Hallo ihr zwei.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, vielen Dank.
Am Donnerstag war hier schon ein Kollege von Ihnen, Hajo Seppelt, arbeitet für die Investigativredaktion bei der ARD, recherchiert auch im Sport zum Thema Doping. Er hat uns verraten, dass er eigentlich seit seiner Kindheit kein Sportfan mehr ist. Das wird er auch nicht mehr, meinte er. Wie ist das bei euch beiden? Könnt ihr noch mit Genuss ein Fußballspiel gucken?
Ich unterscheide immer sehr stark zwischen dem Amateursport und zwischen dem Profisport. Beim Amateursport ist es nach wie vor so, dass es meine erste große Liebe und das wird immer irgendwie meine große Liebe bleiben, weil das ist etwas, was ich gerne mit meinen Freunden betreibe, was ich nach wie vor, was mich einfach begeistert. Aber es gibt den Unterschied zum Profisport. Und beim Profisport ist es so, dass fast in jeder Branche, in der viel Geld verdient wird, auch viele Schattenseiten da sind, die insbesondere im Fußball ja oftmals von einer Fassade überdeckt werden. Eine Fassade, an der PR-Leute mitarbeiten, an der Image-Menschen beteiligt sind. Und wenn man hinter diese Fassade schaut, dann vergrätzt es ein bisschen einem diesen Sport und auch die Lust an diesem Sport.
Bei dir ähnlich?
Mir geht es ähnlich. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde, dieses Spiel hat alles, was Menschen emotional packen kann, mitnehmen kann. Aber wir haben jetzt natürlich über vor allen Dingen in den letzten 3 Jahren so intensive und Einblicke in die Schattenseiten des Profifußballs bekommen, dass ich immer mehr und immer größere Schwierigkeiten habe, da das Gute des Profifußballs hervorzuheben. Das gibt es auch weiterhin, aber wir haben natürlich wahnsinnig viel gesehen, was einem zu denken geben muss. Ne?
Ich frage euch das auch deshalb, weil der Aufschrei nach euren Enthüllungen medial vielleicht groß war, aber den Fans, denen ist es eigentlich egal. Die strömen immer noch ins Stadion, die schauen immer noch die Spiele, die Vereine machen immer noch Rekordumsätze. Wie erklärt ihr euch diese Diskrepanz?
Also zum einen ertappen wir uns ja selbst auch dabei, wie wir Champions-League-Spiele abends gucken und uns trotzdem daran begeistern, weil wir für den Moment möglicherweise die Schattenseiten ausblenden oder uns keine Gedanken um die Schattenseiten herum machen. Und trotzdem glaube ich, dass man nicht so weit gehen sollte, zu sagen, dass es mit dem Fan gar nichts gemacht hat. Also wir haben gesehen, dass es im Stadion ja auch Spruchbänder gegeben hat, also insbesondere nach unserer Berichterstattung über die Super League war es so, dass auf beiden Seiten große Spruchbände im Westfalenstadion aufgehängt waren und die Fans sich gegen eine solche Gründung aufgelehnt haben. Wir sehen, dass es Proteste gibt von einzelnen Fangruppierungen, die sich dagegen auflehnen. Wir haben nie erwartet, dass es in der Breite zu einem kompletten Umdenken oder Wegbleiben aus den Stadien führen würde, wenn wir das veröffentlichen. Dafür ist einfach auch der Umsatztreiber Fußball viel zu stark und die Bindungskraft an die Menschen ist viel zu stark, als dass man das vom Endkunden im Prinzip erwarten würde, dass er sagen würde, ich möchte mit diesem Sport nichts zu tun haben. Ich ziehe mal diesen Vergleich, nachdem Edward Snowden der ganzen Welt gesagt hat, dass wir abgehört werden, ist im Prinzip der Umsatz bei Smartphones immer noch in die Höhe gestiegen und fast alle Social-Media-Dienste haben immer noch totale inflationäre Strukturen im Prinzip momentan. Also das bei dem Einzelnen, bei dem Jeweiligen zu lassen, ist, finde ich, zu kurz gedacht.
Hat das eventuell auch mit tiefer liegenden gesellschaftlichen Gründen zu tun, so eine Art Hilflosigkeit gegenüber den Eliten, Machtlosigkeit, die Leute eventuell spüren?
Das kann sein. Also ich würde einfach sagen, dass es uns grundsätzlich darum geht, aufzuklären. Ja, also dass wir die ganzen geheimen Deals, die sich hinter den Kulissen abspielen, von denen normalerweise der Fußballfan einfach nichts mitbekommt. Wir waren ja selber teilweise überrascht von dem, was wir da in den Dokumenten gefunden haben, dass wir das beschreiben. Das ist mal der erste Schritt. Ja. Und unsere Enthüllung, sowohl im Spiegel als auch unsere Bücher, sind ja auch breit rezipiert worden und auch gelesen worden, also wahrgenommen worden. Und dann Und dann ist es irgendwie sozusagen, der nächste Schritt ist dann, der liegt an jedem Einzelnen, ja, sozusagen für sich daraus die Schlüsse zu ziehen. Will ich diesem Zirkus weiter so folgen, wie ich es bislang gemacht habe? Berührt mich das überhaupt, was ich da lese, was ich da sehe und was ich da höre? Oder rührt das jetzt doch tiefer und es führt zu einem gewissen Umdenken? Ja? Also, dass man sich dann doch die Frage stellt, kaufe ich mir noch ein Saisonticket oder kaufe ich mir noch ein Pay-TV-Abo und kaufe ich mir noch ein Trikot meines Clubs oder eben nicht? Ja? Insgesamt ist natürlich sozusagen die Wucht, die Macht der Elite, wenn man das so will, die ist immens. Ja? Und die wollen natürlich, dass das Geschäft so weiterläuft wie bisher. Und das ist ja auch ein Glitzergeschäft, das enorme Anziehungskraft hat. Ja? So, und das steht dem entgegen. Ne?
Trotzdem gab es jetzt bisher zumindest mir keine bekannte Reaktion der Fans, die den Fußball irgendwie in seinen Grundfesten erschüttert hat. Das muss ja auch für euch als Journalisten, aber vor allem für euren Whistleblower John, der jetzt mittlerweile enttarnt wurde, verhaftet wurde, euch die ganzen Daten geliefert hat, auch für den muss das ja brutal sein. Der hat seine Freiheit aufs Spiel gesetzt. Es ist im Grunde nichts Großartiges passiert. Das Geschäft, das läuft so weiter. Bekommt man da nicht irgendwann das Gefühl, ja, vielleicht auch von so einer Machtlosigkeit, jetzt ihr als Journalisten, oder vielleicht auch einfach das Gefühl, man, wir arbeiten hier völlig umsonst, es ändert sich eigentlich nichts?
Also ich glaube nicht, dass das Geschäft weiterhin so läuft wie vorher. Also alleine die Tatsache mit den Bildrechten, die wir aufgedeckt haben in den Jahren 2016 in Portugal, in England, in Spanien, das ist ein Multimillionen-Umsatztreiber gewesen. Dafür sind Leute vor Gericht gestellt worden, es sind immens hohe Nachzahlungen an die Europäische Union zurückgeleistet worden. Also allein Cristiano Ronaldo hat fast 20 Millionen nachzahlen müssen und eine Bewährungsstrafe bekommen, die ihn fast ins Gefängnis gebracht hat, also die knapp darunter war. Und trotzdem gebe ich dir recht, es ist für einen Aktivisten wie Rui Pinto, alias John, ist das natürlich enttäuschend zu sehen, dass der Aufschrei nicht bei den Fans, bei den Einzelnen, nicht noch größer ist, nicht noch weiter in die Tiefe geht. Das tangiert aber ja nicht uns als Journalisten. Wir als Journalisten müssen für uns ja wir stehen ja dazwischen, zwischen einem Aktivisten und zwischen der Branche selbst. Wir decken das auf, was stattfindet, was wir lesen, was in den Dokumenten aus unserer Sicht gesellschaftlich schiefläuft, was möglicherweise kriminell ist, zeigen das den Lesern und am Ende macht der Leser daraus, was er möchte. Der Leser muss selbst entscheiden. Wir können eine Gesellschaft nicht mit unseren... Da ist der Anspruch an den Journalismus zu hoch, wenn man glaubt, dass wir mit unserer Berichterstattung gesellschaftliche Umbrüche dieser Art vornehmen können, sondern wir versuchen dem Menschen das Kritische mit an die Hand zu geben und er muss am Ende daraus machen, was er für richtig hält.
Ich würde auch sagen, dass wir zunächst mal, also uns geht es darum zu beschreiben, was wir sehen, was wir finden, was ist. Ja? Was dann am Ende strafrechtlich dabei rauskommt, was sportrechtlich oder verbandsrechtlich dabei herauskommt, ja, das liegt nicht in unserer Macht, das ist aber auch überhaupt nicht unser Thema. Ja? Also wir sind nicht die Justiz, wir sind diejenigen, die die Dinge auf den Tisch legen und möglicherweise schließen sich dann einfach rechtliche Konsequenzen an. Bei Manchester City ist es sehr interessant zu sehen, wir haben sehr detailliert beschrieben, wie Manchester City die Financial Fairplay Regeln gebrochen hat, machen das mit den Milliarden, die sie bekommen von den Eigentümern aus Abu Dhabi. Und nun liegt es jetzt an der UEFA, ja, die ganz offensichtlichen Regelbrüche zu sanktionieren. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie schwer sich die UEFA auch dabei tut, einen der prominentesten, einen der schillerndsten Clubs möglicherweise aus der Champions League rauszuwerfen, was eigentlich die Konsequenz der Enthüllung sein müsste.
Wir haben jetzt über eure Haltung dazu gesprochen, auch kurz über Rui Pinto. Er sitzt im Gefängnis. Habt ihr Kontakt zu ihm? Wisst ihr, wie es ihm damit geht?
Also für uns ist es relativ schwierig, im Moment direkt zu ihm Kontakt zu halten, weil die portugiesische Justiz uns alle Interviewanfragen im letzten halben Jahr abgelehnt hat. Alle unsere Begehren, mit ihm nochmal persönlich zu sprechen, ihn zu interviewen, sind komplett abgelehnt worden. Wir haben Kontakt über seine Anwälte, wir haben Kontakt über seine Freundin, die uns erzählen, wie es ihm geht, was das mit ihm macht. Man muss dazu sagen, dass er jetzt seit einem halben Jahr in Isolationshaft war. Das heißt also, für diese Art der Vergehen gibt es eigentlich vergleichbar, zumindest ist uns nicht bekannt, dass irgendwo in Europa jemand in Isolationshaft oder in Einzelhaft am Ende gekommen ist. Das macht, glaube ich, etwas mit einem Menschen. Das verändert auch die Wesenszüge eines Menschen. Das ist schon, man hört aus dem, was seine Freundin sagt, dass es ihm damit nicht gut geht, dass er natürlich darunter leidet, dass er gerne raus möchte, dass er auch daran interessiert ist, was hier draußen passiert, also wie die Welt sich weiterdreht und welche Auswirkungen insbesondere die Veröffentlichung zu den Financial Fairplay Regularien haben. Das ist etwas, was ihn wahnsinnig umtrieben hat. Ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann mal mit ihm persönlich sprechen können und von ihm selbst hören können, wie er auch die letzten, naja, fast 4 Jahre dieses Projekt beurteilt.
Wir haben eben schon über bestimmte Clubs gesprochen, du hast Manchester City angesprochen. Wie reagieren denn die Vereine auf euch zwei mittlerweile? Ist da auch schon so eine Haltung, dass ihr teilweise vielleicht zu Persona non grata erklärt wurde? Wird euch da die Arbeit bewusst erschwert?
Also den direkten und unmittelbaren Kontakt zu den Vereinen, den haben wir im Prinzip immer dann, wenn wir konfrontieren. Also wenn wir unsere Recherchen abgeschlossen haben und wenn wir dann die Betroffenen, die Clubs, die Spieler um Stellungnahme zu unseren Recherchen bitten. Interviewanfragen sind bislang allesamt abgelehnt worden. Ja, also beispielsweise Ronaldo. Wir haben natürlich mehrfach versucht, mit Ronaldo sowohl über die Vorwürfe der Steuerhinterziehung als auch die Vergewaltigungsvorwürfe, die es ja auch gibt, mit ihm darüber zu reden, und er lehnt jeden direkten persönlichen Kontakt ab. So geht es im Prinzip mit allen. Es gibt viele Clubs, die uns auch juristische Schritte androhen. Bislang haben wir alle juristischen Schritte abgewehrt. Also das ist so der Stand. Ja?
Und gibt es auch von der anderen Seite Clubs, die sauber arbeiten und sagen, Mensch, danke euch zwei, dass ihr da das aufdeckt?
So eine Ergänzung noch zu dem, was Michael gerade gesagt hat. Es ist, an manchen Stellen ist es auch so, dass die Vereine uns gerade jetzt die Türen aufmachen. Und zwar die Vereine, die eher ein bisschen die Sorge haben, haben die noch irgendwas? Haben die noch irgendwas gegen uns? Können wir die dazu holen? Können wir mit ihnen darüber reden? Und selbstverständlich gibt es auch zahlreiche Vereine, die sauber arbeiten. Wir haben uns natürlich auf die konzentriert, bei denen wir zeigen können, dass dort Probleme entstehen, dass dort Missstände sind, die gesellschaftlich möglicherweise auch justiziabel zu bewerten sind. Aber darüber hinaus gibt es auch ganz sicher zahlreiche Vereine, bei denen wenig oder gar nichts vorkommt. Auch das gehört, finde ich, zur Wahrheit. Leider sind in unseren Dokumenten nicht so viele davon zu sehen gewesen, aber möglicherweise hängt das auch mit den Dokumenten zusammen.
Ich will doch mal kurz zu Manchester City kommen. Das ist ja so, dass das ein enormer Wettbewerbsvorteil für Manchester City ist, was die da treiben. Ja? Und selbstverständlich gibt es Clubs, die das sehr kritisch sehen, ja, die auch auf den Barrikaden sind deswegen, und die wenden sich an uns, ja, und reden mit uns. Aber das ist natürlich dann out of records und das ist im Hintergrund. Und aber die sind selbstverständlich, die wussten das auch nicht und sind natürlich auch interessiert daran, das zu erfahren. Ja.
Raphael, zum Schluss noch zu dir. Du hast während der Fußball-WM 2014 für den Spiegel einen Artikel geschrieben. Da ging es um ein angeblich manipuliertes Spiel bei der Fußball-WM, Kamerun-Kroatien. Du hast dich mit einem Matchfixer auf Facebook unterhalten. Bis heute gibt es keine Beweise dafür, dass das Spiel tatsächlich manipuliert wurde. Ihr habt jetzt den Artikel im September 2019, 5 Jahre nach dem Spiel, mehr als 5 Jahre nach dem Spiel, offline genommen. Ist das Thema für dich damit durch?
Ja, das Thema ist nicht durch, insbesondere weil es mich natürlich die letzten Monate extrem viel und extrem lange beschäftigt hat. Zwei Punkte nur: in dem Artikel stand nicht, dass ich behaupten würde, das Spiel sei manipuliert. Die Behauptung kam von Wilson Ratsperumal, so zumindest entsprechend des Chats. Und du hast gerade gesagt, es gibt keine Belege dafür. Es gibt nach wie vor eine eidesstattliche Versicherung eines Zeugen, der diesen Chatverlauf genau so gesehen hat, wie er passiert ist. Das ist aber, also zur damaligen Zeit, 2014, hatten wir im Prinzip dadurch meine Aussage, wir hatten die Aussage eines Kollegen, der das, wie gesagt, gesehen hat und bestätigt hat. Jetzt ist aber das Jahr 2019, wir haben eine andere Glaubwürdigkeitssituation. Die Beleglage für Texte hat sich verändert. Wir müssen im Prinzip solche Belege auch schriftlich vorlegen können, wenn wir sie, damals war die Indizienkette und die Indizienlage für die Geschichte, die ich geschrieben habe, war sehr klar und sehr deutlich. Und trotzdem, also aus unserer Sicht, und trotzdem ist es heute, 2019, so, dass ich einen Text, wenn ich ihn jetzt schreibe, schriftlich belegen muss. Ich muss diese Punkte schriftlich belegen, wenn ich sie jetzt publiziere. Das konnte ich an der Stelle nicht, auch wenn, das hat ja auch die interne Untersuchung gezeigt, die meisten Sachen entlastend für mich waren. Trotzdem konnte ich am Ende diesen letzten Chat-Teil nicht zeigen oder dieses erste Stück des Chat-Teils nicht zeigen. Und das bedeutet für mich, dass es richtig ist, diesen Text dann auch aus dem Netz zu nehmen und zu sagen, wir gucken uns die Geschichte nochmal an, wir recherchieren weiter, wir schauen, ob wir das Ding nochmal in irgendeiner Form umgedreht bekommen.
Ihr seid nach wie vor dran, also...
Seit 5 Jahren tue ich das.
Okay. Raphael Buschmann und Michael Wulzinger waren hier bei uns N99 auf der Buchmesse. Sie haben das Buch Football Leaks 2 veröffentlicht, und zwar bei der Deutschen Verlagsanstalt. Es kostet 20 Euro. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank.
Gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.